Der englische Arzt Edward Jenner wunderte sich, dass manche Landarbeiter von den meist tödlich verlaufenden Pocken verschont blieben. Und er fand heraus, dass diese sich zuvor mit den harmlosen Kuhpocken infiziert hatten. Jenner schlussfolgerte, dass Menschen durch eine gezielte Infektion mit Kuhpocken vor der Erkrankung geschützt werden können. 1796 führte er dann die erste Impfung dieser Art durch und begründete damit die Methode der aktiven Immunisierung. Dabei wird der Körper zur Bildung spezifischer Antikörper angeregt. Und so hatte Jenner gezeigt, man kann mit einer Impfung gefährliche Infektionskrankheiten verhindern. 1927 flog Charles Lindbergh als erster Pilot im Alleinflug von New York über den Atlantik nach Paris. Er benötigte 33,5 Stunden. Heute fliegen Millionen Passagiere über den Atlantik. Damals war das natürlich eine Sensation. Aber Lindbergh hatte gezeigt, man kann diese große Distanz überwinden. Ohne künstlichen Sauerstoff hatten Reinhold Messner und Peter Haberler am 8. Mai 1978 den Gipfel des Mount Everest erreicht. Fast genau 25 Jahre nach der Erstbesteigung des mit 8.848 Meter hohen Berges durch Hilary Norgay. Und so setzten sie einen Meilenstein in der Geschichte des Bergsteigens. Und sie zeigten der Welt, ja, man kann ohne Sauerstoffflaschen in der Todeszone überleben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon immer reizte es die Menschen, irgendwo die Ersten zu sein, eine Grenze zu überschreiten, einen Durchbruch zu schaffen und zu zeigen, es geht. Und hinterher gab es dann viele andere, denen dasselbe auch gelang. Um eine sensationelle Pioniertat geht es auch an Ostern. Doch hinter diesem Ereignis verblassen alle anderen Pionierleistungen. Der Apostel Paulus erklärt es so: Nun aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Jesus, er ist zum Pionier geworden des unzerstörbaren, des unkaputtbaren Lebens. Er hat als Erster die Ausgangstür aus dem Totenreich in Richtung ewiges Leben gefunden. Er ist auferstanden, und zwar nicht als Einziger hat er den Tod überwunden, sondern als Erster. Und das heißt, wenn es einen Ersten gibt, dann gibt es auch einen Zweiten und einen Dritten und einen Vierten und einen Zehnten und einen Hundertsten und einen Tausendsten. Und das ist die Hoffnung für uns Christen. Aber in dieser Hinsicht gibt es eine Menge diffuse Vorstellungen. Wie oft habe ich gehört, man muss das mit der Auferstehung nicht so wörtlich nehmen, sondern eher im übertragenen Sinn. Und manche denken dann, ja, dieser Jesus, der lebt so wie Schiller, Gandhi oder die Beatles, eben in der Erinnerung oder durch das Weiterwirken ihrer Werke und ihrer Ideen. Oder so wie es auch in manchen Todesanzeigen heißt, du lebst nun in unserer Erinnerung weiter. Aber Paulus legt da ein lautes Veto ein. Mit aller Kraft kämpft er gegen einen Wischiwaschi-Glauben. Er macht deutlich, die Auferweckung von Jesus, das war nicht nur eine Wiederbelebung für ein paar Stunden. Es ging nicht um einen Aufschub für ein paar Jährchen. Die Auferstehung, das war nicht nur Urlaub vom Tod, sondern der Übergang in ein neues, ein völlig anderartiges Leben, ohne Einschränkungen, ohne Bedrohungen. Die Auferweckung von Jesus, das ist die Pionierleistung mit den tiefgreifendsten Folgen für uns Menschen. Und seit Ostern gibt es eine dreifache Hoffnung. Nämlich erstens, es gibt eine Auferstehung. Zweitens, es gibt eine Osterparade. Und drittens, es gibt eine todesfreie Zone. Erstens, es gibt eine Auferstehung. Zu den wichtigsten Fragen für jeden Menschen gehören diese beiden: Worauf hoffen wir und vor allem, wie weit reicht unsere Hoffnung? Hoffen wir auf eine baldige Lockerung des Kontaktverbots? Hoffen wir darauf, dass bald wieder alle Sorten von Toilettenpapier im Supermarkt vorrätig sind? Hoffen wir, dass die Wirtschaft sich in absehbarer Zeit wieder erholt? Aber manchmal geht es in unserer Hoffnung auch um Leben und Tod. Und dann hoffen wir, dass es nicht Covid-19, zumindest nicht der ganz schwere Verlauf ist. Aber auch ohne Corona ist unser Leben bedroht. Und dann hoffen wir, dass es nicht Krebs ist, nicht Parkinson, nicht Alzheimer. Das Problem ist, dass diese Hoffnung früher oder später enttäuscht wird. Und wenn dann die Vorzeichen des Todes auftauchen, dann schrumpfen die Hoffnungen auf ganz kleine Dinge. Noch einmal Weihnachten mit der Familie erleben. Wenigstens ein paar Stunden ohne Schmerzen sein. Hoffentlich noch die Geburt des Enkelkindes miterleben dürfen. Das sind dann diese kleinen Hoffnungen, wenn die großen nicht mehr erfüllt werden können. Und deswegen sagt der Paulus, Leute, es geht darum, auf den zu hoffen, der den Tod besiegt hat. Das ist das Entscheidende und das ist die Nagelprobe unseres Lebens und unseres Glaubens. Denn hoffen wir nur in diesem Leben, in dieser Welt auf Jesus Christus, dann sind wir die Gelackmeierten, dann sind wir die großen Verlierer. Vielleicht denken Sie jetzt, wieso denn das, Paulus? Ist es so schlecht, hier und jetzt auf Christus, auf Jesus zu hoffen? Das tun wir doch tagtäglich. Wir belagern ihn doch immer mit unseren Bitten. Herr, segne uns, heile uns, behüte uns, stärke, tröste, erfreue uns, unsere Kinder, Ehepartner und Freunde mit dazu. Jetzt und hier in diesem Leben. Das ist schon in Ordnung, würde Paulus sicher sagen. Aber ihr wisst doch selber aus eigener Erfahrung, das Leben in dieser Welt erfüllt die großen Hoffnungen immer nur teilweise, immer nur bedingt und stets nur auf Zeit. Wenn der Tod, wenn dieses Grundproblem nicht eine österliche Lösung bekommt, Leute, dann lasst es doch lieber. Dann ist alles vergeblich. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles umsonst. Mit der Auferstehung von Jesus steht und fällt die Auferstehung der Toten. Denn wenn es keinen Pionier gibt, dann gibt es später auch niemand, der von dieser Pionierleistung profitieren könnte. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch für uns keine Auferstehung. Aber dann wäre es doch hirnrissig, wenn wir hier ein gutes christliches Leben führen. Warum sollen wir Beschwernisse, Nachteile, Leiden als Christen auf uns nehmen, wenn alles umsonst ist, weil der Tod am Schluss alles auslöscht? Wozu investieren wir dann in unseren Kirchen und Gemeinden so viel Kraft und Zeit, oft auch Nerven für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wenn früher oder später doch alle auf dem Friedhof liegen? Und weshalb orientieren wir uns an den Geboten Gottes? Warum verzichten wir auf unseren Vorteil, machen uns lächerlich, vielleicht bei Verwandten und Arbeitskollegen? Wozu? Wenn es nichts zu hoffen gibt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann lasst uns lieber essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Früher oder später kommt er, der Herzinfarkt, der Schlaganfall, der Tumor oder das Lungenversagen. Wozu also? Und deswegen denkt Paulus ganz radikal, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser ganzer Einsatz sinnlos, dann ist unser Glaube eine reine Fata Morgana. Doch dann kommt sein großes Aber. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Nun aber, da setzt der Widerspruch ein, nun aber ist Christus auferstanden. Und weil Jesus auferstanden ist, deswegen sind wir Christen eben nicht die großen Verlierer, sondern wir sind die großen Gewinner. Und darum lohnt sich alle Mühe. Und darum macht es Sinn, unsere Arbeit, unser Einsatz für die Menschen in Öschelbronn oder von wo auch immer sie heute zugeschaltet sind. Der Einsatz von Zeit, von Kraft, von Geld, der Ärger, die Mühen, der Verzicht auf freie Abende, gemütliche Zeiten, dass wir uns an den Geboten Gottes orientieren, selbst wenn die Masse anders denkt und anders handelt. Zweitens, es gibt eine Osterparade. Paulus macht deutlich, an Ostern geht es nicht darum, dass da ausnahmsweise mal ein Glückspilz dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Es geht an Ostern nicht um den privaten Sieg von Jesus. Das könnten wir ihm gönnen, wir könnten ihn auch dafür bewundern und verehren, aber das würde ja für Unsterbliche überhaupt nichts ändern. Aber Ostern bedeutet, Jesus hat den Ausstieg aus dem Tal des Todesschattens gefunden. Das Tal des Todesschattens, so wie es im Psalm 23 heißt, das ist umschlossen von einer unüberwindlichen Felswand. Kein Mensch kommt da lebend heraus. Und dann kommt Ostern. Und Jesus bezwingt als Erster den Todesfelsen, aber eben nicht als Einziger, sondern als Erster. Und er bahnt den Weg für uns, den Weg zum Ausstieg. Er reicht uns die Hand und zieht uns am Ende heraus aus diesem Tal des Todes. Und das bedeutet auch, Ostern ist noch gar nicht abgeschlossen. Es macht nur mal Pause. Ostern ist erst dann abgeschlossen, wenn er uns alle aus dem Tal des Todes herausgezogen hat und wenn wir dann in dieser großen Osterparade hinter Jesus herziehen. Und ich stelle mir das ganz plastisch vor. Da plaudern Mose und Petrus munter miteinander. Mutter Teresa geht da irgendwo kaum zu sehen, weil sie fast verschwindet in der Schar der Ärmsten der Armen. Hinter ihnen die Märtyrer, die sich ihre Geschichten erzählen. Die Märtyrer aus Rom, aus China, aus Nordkorea. Bei ihnen der vor 75 Jahren ermordete Dietrich Bonhoeffer und die 34 äthiopischen Christen, die von der IS hingerichtet wurden. Davor Luther und Melanchthons. Beide sprechen sie über Katechismusfragen, aber das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Bodelschwing und Wiechern, sie schieben ein paar Rollstühle vor sich her, leer natürlich, so nur aus Nostalgie, denn die einst Gelähmten, sie springen herum und sie machen gerade Lobpreis mit erhobenen Armen. Johann Sebastian Bach, er übt mit Mahalia Jackson schon mal das neue Osteroratorium ein. Und dann gehen da die vielen namenlosen Christen aus aller Herren Länder und sie erkennen sich sofort, weil sie nämlich alle eines verbindet, dass sie nämlich schon hier auf dieser Welt Jesus vertraut haben. Die Omas und die Opas, die Väter und die Mütter gehören dazu, die ihren Kindern, die ihren Enkeln von Jesus erzählt haben, für sie gebetet haben, manche buchstäblich bis zum letzten Atemzug. Und irgendwo da mittendrin, versteht ihr, mittendrin, da wird es auch uns geben. Da werden auch wir mitziehen, hinter Jesus her. Und irgendwo da wird auch ein Platz für Sie sein, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer. Und was heißt das für uns heute? Es heißt, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass wir in unseren Dörfern und Städten auf alle erdenkliche Weise das den Menschen sagen, Jesus hat es geschafft. Es gibt einen Ausstieg aus dem Tal des Todes. Es gibt einen Ausstieg für jeden, der sich Jesus anschließt. Vielleicht ist das heute aber auch für den einen oder anderen dran, dass sie sich Jesus anschließen, dass sie sich an ihm festmachen, dass sie sich mit ihm verbinden, seine Vergebung annehmen. Dann sagen Sie es ihm. Sagen Sie ihm, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dir nachfolgen und ich lege mein Leben in deine Hand. Halte mich, führe mich durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Amen. Vielleicht ist es aber auch heute dran, den Kontakt mit Jesus wieder aufzunehmen, die Beziehung wieder aufleben zu lassen. Und auch das können Sie heute tun. Sagen Sie, Jesus, ich will ganz neu mit dir leben, mich ganz neu dir anvertrauen. Nimm mich an der Hand, führe mich, bis meine Lebensreise einmünden wird in die himmlische Osterparade. Drittens, es gibt eine todesfreie Zone. Und das ist die letzte Folge von Ostern. Der letzte Feind, der vernichtet wird, das ist der Tod. Und erst wenn der Tod kapituliert, dann ist das Projekt Ostern abgeschlossen. Das wird der letzte Akt sein, das wird der ultimative Showdown sein, wie im Kino, wenn am Ende der Held den schlimmsten Schurken ausschaltet. Wer weinenden Eltern in die Augen gesehen hat, die ihr Kind begraben mussten, oder wer die Bilder aus Italien gesehen hat von Särgen in Kathedralen und Supermärkten, weil es in den Leichenhallen keinen Platz mehr gibt für die Corona-Toten, der weiß, um was es an Ostern geht. Und darum beschönigt Paulus auch gar nichts. Der Tod kommt nicht als Freund heim. Der Tod ist kein Erlöser, sondern Paulus nennt ihn beim Namen, der Tod ist der Todfeind. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann, und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Durchhalten? Bis wann? Bis Ostern zum Ziel gekommen ist. Und Ostern ist erst am Ziel, wenn der Tod tot ist. Das hatte Philipp begriffen. Philipp war ein kleiner Junge mit Down-Syndrom. Er wurde in seiner Klasse immer wieder gehänselt. In der Osterzeit schickte die Lehrerin die Kinder nach draußen und jedes Kind bekam einen kleinen Behälter, der war geformt wie ein Ei. Und die Aufgabe bestand darin, draußen irgendetwas zu suchen, was mit Ostern zu tun hat und was zum neuen Leben im Frühling passt. Die Kinder sind alle nach draußen geströmt, auch Philipp. Und nach einiger Zeit sind sie zurückgekehrt und haben stolz präsentiert, was sie alles unterwegs gefunden haben. Einer nach dem anderen öffnete sein Behältnis und alle staunten, was sich da dahinter verbarg. Da gab es Blumen und Blätter und Schmetterlinge. Und die Kinder haben das angeschaut und kommentiert mit O und A. Und dann wurde ein Behälter geöffnet, aber der war leer. Es war nichts drin, gar nichts. Das ist nicht fair, haben die Kinder gerufen. Einer hat seine Aufgabe nicht gemacht. Das ist meiner, rief Philipp. Oh nein, stöhnten die anderen. Typisch Philipp, du kannst auch gar nichts richtig machen. Nein, sagte Philipp, das stimmt doch nicht. Ich habe das so gemacht, weil es doch leer war. Das Grab war leer. Und da wurden die Kinder nachdenklich und sie hörten auf, Philipp zu ärgern. Ein paar Wochen später wurde Philipp krank und er starb. Zur Beerdigung kam die ganze Klasse, aber statt Blumen brachte jedes dieser Kinder einen kleinen eiförmigen Behälter mit, und zwar einen leeren Behälter, denn sie hatten die Osterpredigt von Philipp verstanden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Grab von Jesus, es war leer. Jesus ist auferstanden. Der ans Kreuz genagelte, erlebt. Jesus wurde der Pionier des Unzerstörbaren, des Unkaputtbaren, des ewigen Lebens. Damit auch wir auferstehen. Damit auch wir einst an der Osterparade teilnehmen können, damit wir einmal leben können in der todesfreien Zone. Und alle, die dem Pionier Jesus folgen wollen, sagen Amen.